SRF 2 Kultur.
Warum eigentlich steht ein Mond an unserem Himmel? Wie kam es dazu? Einfache Fragen haben es bekanntlich in sich, auch diese. Die Wissenschaft hat heute zwar eine Antwort parat, doch die überzeugt noch nicht ganz. Sicher ist nur, der Mond beeinflusst die Erde massiv, seit es ihn gibt. Die Geburt des Mondes und wie sie unser Leben verändert hat. Sie hören Kontext mit Anita von Mont. Wir wiederholen eine Sendung aus der Sommerserie Anfänge. Der Mond gehört zur Nacht wie das Kreuzchen und die Dunkelheit. Mal steht er als schlanke Sichel am Himmel, mal leuchtet er voll und rund. Er ist uns vertraut und zugleich fremd. Eine ideale Mischung, um Gefühle zu wecken.
Guter Mond, du gehst so stille durch die
Alte Volkslieder und romantische Gedichte widmen sich dem Mond. Er steht für Sehnsucht und Einsamkeit, aber auch für Friede und Ruhe in einer rastlosen Welt. Auch in vielen Schlafliedern kommt der Mond vor. So ruhig und friedlich war der Mond aber nicht immer. Entstanden ist dieser natürliche Satellit der Erde alles andere als friedlich. Damals, in der frühen Zeit unseres Sonnensystems, vor fast 4,5 Milliarden Jahren.
Es gibt verschiedene Theorien, aber die heute meist akzeptierte Theorie ist die Einschlagstheorie. Also der Mond ist das Resultat einer kosmischen Kollision.
Sagt Martin Jutzi von der Universität Bern. Wie diese Kollision sich angehört hat, wissen wir natürlich nicht. Doch passiert sei sie auf der Erde, sagt Rainer Wieler von der ETH Zürich.
Dieser Rieseneinschlag, der hat die ganze Erde durchschüttet, wahrscheinlich aufgeschmolzen. Die Erde war dann blutflüssig.
Rainer Wieler erforscht die chemische Zusammensetzung von extraterrestrischer Materie. Martin Jutzi ist spezialisiert auf Kollisionen im All. Beide Forscher befassen sich daher auch mit der Entstehung des Mondes und mit dem damaligen Megacrash zwischen der Erde und einem riesigen Himmelskörper. Die Erde war damals noch jung, keine 100 Millionen Jahre alt. Ein Himmelskörper raste auf sie zu, so groß wie der Mars. Theia wird er genannt, nach der Mutter der griechischen Mondgöttin. Dieser Gesteinsbrocken schlug wuchtig in der Erde ein, sagt Rainer Wieler.
Fast tangential ist da ein Körper in die Erde eingeschlagen und da ist Material ausgeworfen worden auf eine Art, dass nicht alles Material auf die Erde zurückfiel. Und mit dem Rest, der nicht zurückfiel, ist dann der Mond entstanden.
Bei jener Kollision wurden also Trümmer von der Erde und von Theia tausende von Kilometern hochgeschleudert ins All. Und die Trümmerwolke in der Umlaufbahn um die Erde hat sich dann zum Mond verdichtet. Unser Mond ist so gesehen ein Trümmerhaufen. Er hat eine spektakuläre Geburt hinter sich und eine außergewöhnliche. Denn die meisten der gut 150 Monde unseres Sonnensystems sind viel unauffälliger entstanden. Oft sind sie gemeinsam mit ihren Planeten sozusagen herangewachsen, aus Staubteilchen, die sich mit der Zeit zusammenklumpten zu immer größeren Brocken. Oder sie hatten sich irgendwo im All gebildet und waren später von einem Planeten eingefangen worden. Dass ausgerechnet der Erdmond so ganz anders entstanden sein soll, dafür sprechen gewisse Besonderheiten dieses Mondes. Zum Beispiel seine Größe, sagt Physiker Martin Jutzi von der Universität Bern.
Wenn man die Größenverhältnisse anschaut, ist der Mond sehr groß. Also es ist ungefähr 1% der Erdmasse, während beim Jupiter zum Beispiel sind die Monde nur vielleicht ein Hundertstel von 1%.
Eine weitere Besonderheit des Erdmonds sei der sogenannte Drehimpuls, also etwas salopp gesagt, der Schwung, den der Mond zusammen mit der Erde hat. Dieser Schwung, so Martin Jutzi, sei größer, als man es bei anderen Planeten und ihren Monden beobachten kann.
Das deutet wirklich darauf hin, dass ihnen etwas Großes passiert ist.
Eben eine große Kollision. Die hat Mond und Erde in Schuss gebracht. Doch was für Folgen hatte dieses Ereignis für die Erde? Und wie sah es auf der Erde zur Entstehungszeit des Mondes überhaupt aus? Ein blauer Planet sei die Erde damals noch nicht gewesen, sondern ein unwirtlicher, lebensfeindlicher Ort, sagt Rainer Wieler vom Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich. Die Erde habe zwar schon eine Atmosphäre gehabt, eine Gashülle um sie herum, doch
die Atmosphäre war ganz sicher ganz anders zusammengesetzt. Es hatte keinen Sauerstoff, das weiß man. Also das, was wir fürs Leben brauchen, hatte sie nicht. Sie hat vielleicht zu einem guten Teil aus Wasserstoff bestanden und nicht aus Stickstoff wie heute. Oder vielleicht auch aus Methangas oder aus Kohlendioxid.
Es gab also in der Erdatmosphäre vielleicht Wasserstoff, aber noch kein Wasser. Dazu war der Planet viel zu heiß, betont Physiker Martin Jutzi.
Die junge Erde wurde andauernd von großen Körpern getroffen. Es gab diese großen Einschläge, die immer wieder zu einer Erhitzung und zu einem geschmolzenen Material geführt haben.
Zu einer Erhitzung kam es, weil bei diesen Einschlägen jeweils Bewegungsenergie umgewandelt wurde in Wärmeenergie. Die junge Erde erlebte regelrechte Hitzewallungen, denn sie wurde regelrecht bombardiert mit zahlreichen Kleinkörpern, die damals noch kreuz und quer durchs Sonnensystem flogen. Die Planeten mit ihrer Schwerkraft zogen diese Himmelskörper an, sodass es mit der Zeit immer weniger von ihnen gab.
Dieser Einschlag, der dann den Mond entstehen ließ, das nimmt man an, ist einer der letzten dieser großen Einschläge.
Das nimmt man an, obwohl es auf der Erde kaum noch Spuren von diesen frühen Einschlägen gibt, wegen der Erosion und anderer Einflüsse. Man nimmt es an, weil die Erde wohl Ähnliches erlebt hat wie der nahegelegene Mond. Und der Mond hat gut sichtbare und auch datierbare Einschlagskrater. Sie stammen alle aus der frühen Zeit des Sonnensystems. Mond und Erde erlebten also turbulente Jugendjahre. Doch hielt sich der Mond trotz Turbulenzen standhaft als neuer Begleiter der Erde. Und er wurde weit mehr als nur ihr Begleiter.
Die Entstehung des Mondes war für die Erde ein wirklich einschneidendes Ereignis.
Der Mond habe die Erde massiv beeinflusst und er tue das immer noch, sagt Thomas Schildknecht von der Universität Bern. Als Astronom erforscht er verschiedene Himmelskörper, auch den Mond und die Erde. Speziell die Erdrotation interessiert ihn. Diese Drehbewegung der Erde habe sich verändert, wegen des Mondes.
Er hat die Rotation abgebremst und tut das heute noch. Die Erdrotation wird auch heute noch langsamer. Das ist nicht extrem viel. Das sind etwa 0,02 Sekunden pro Jahrhundert, wo die Tageslänge zunimmt. Aber über die Jahrmillionen hat die Tageslänge von vielleicht etwa 8 Stunden für einen ganzen Tag auf heute 24 Stunden zugenommen.
In der frühen, mondlosen Zeit war es also auf der Erde nur gerade 4 Stunden lang Tag. Danach folgte eine ebenso kurze Nacht, weil die Erde sich 3-mal schneller drehte als heute. Abgebremst hat der Mond diese Drehbewegung mit seiner Anziehungskraft, genau genommen mit seiner Gezeitenkraft. Die zerrt dauernd an der Erde. Auch der Drehimpuls spielt eine Rolle. Man kann sich das vorstellen wie beim Pirouettendrehen. Mit angezogenen Armen dreht es sich schnell, mit ausgestreckten Armen, quasi mit dem Mond als Anhängsel, dreht es sich langsamer. Doch der Mond bewirkte noch andere Veränderungen, sagt Physiker Martin Jutzi.
Ein weiterer Effekt des Mondes ist, dass die Erdachse relativ stabil ist über längere Zeiträume gesehen.
Die Achse, um die die Erde sich dreht, wackelt nicht oder kaum. Sie steht immer gleich im Raum, um ungefähr 23 Grad geneigt gegenüber der Sonne. Stabilisiert wird die Erdachse von der Anziehungskraft der großen Himmelskörper wie Jupiter und eben auch vom Erdmond. Er ist zwar kleiner als Jupiter, doch seine Anziehungskraft auf die Erde ist größer. Denn unser Mond ist der Erde sehr nah und im Vergleich zur Erde ist er immer noch groß.
Wenn man zum Beispiel Mars anschaut, der hat nur einen sehr, sehr kleinen Mond und dort ist das Verhalten der Achse eigentlich relativ chaotisch, die schwankt zwischen relativ großen Winkeln.
Und wenn die Achse eines Planeten so stark schwankt, wie das beim Mars der Fall ist, dann ist es dort ziemlich ungemütlich, besonders wenn sich der Planet auch noch viel schneller dreht als die heutige Erde, sagt Astronom Thomas Schildknecht.
Dann würden sie Stürme haben mit vielen hundert Kilometern pro Stunde, Winde. Sie hätten extremste Kaltzeiten, die viel extremer wären noch als die Vereisungen der Eiszeiten. Sie hätten auch aber entsprechende Warmzeiten.
Das Klima wäre höchst instabil. Man kann also sagen, weil der Mond die Erdachse stabilisiert und der Erde Halt gibt, sorgt er auch für ein stabiles Klima. Und vielleicht geht sein Einfluss sogar noch weiter. Vielleicht wäre ohne Mond gar nie Leben auf der Erde entstanden. Das jedenfalls legen ältere Forschungsarbeiten nahe. Die Erdachse, so zeigen diese Berechnungen, müsste ohne den Einfluss des Mondes massiv schwanken zwischen Neigungen von 0 Grad und 85 Grad über die Jahrmillionen. Beim Winkel 0 Grad, wenn die Erdachse senkrecht zur Sonne stünde, würden die Pole vereisen und die ganze Erde könnte zufrieren. Bei einer sehr starken Neigung wiederum wäre es in Mitteleuropa im Sommer 60 Grad heiß, im Winter minus 50 Grad kalt und die Sonne würde monatelang nicht untergehen. Ein lebensfeindliches Klima wäre das, ähnlich wie eben auf dem Mars. Doch mittlerweile gibt es neuere Simulationen und die, sagt Thomas Schildknecht von der Universität Bern, seien weniger dramatisch.
Möglicherweise hat der Mond nicht einen so extremen Einfluss auf die Erdachse oder wirkt nicht so stark stabilisierend, wie man mal gedacht hat. Aber ohne Mond ganz klar, diese Erdachse würde sich mehr bewegen, wir hätten größere Schwankungen im Klima und die Entwicklung des Lebens inklusive, sagen wir, intelligentes Leben wäre ganz bestimmt stark erschwert, aber vielleicht nicht verunmöglicht.
Der Mensch hätte sich also wohl auch entwickeln können, wenn kein Mond die Erdachse stabilisieren würde. Wie weit seine Entwicklung dann gegangen wäre, das allerdings ist offen. Der Mond stabilisiert aber nicht nur die Erdachse, sondern er ist noch in anderer Hinsicht wichtig für die Entwicklung von Leben auf dem blauen Planeten. Mit seiner Gezeitenkraft sorgt er an den Meeresküsten bekanntlich für Ebbe und Flut. Und, sagt Thomas Schildknecht von der Universität Bern,
Ebbe und Flut, denkt man heute, waren unter Umständen sehr wichtig für die Entstehung von Leben. Weil in Bereichen, wo eben Wasser ab und zu vorhanden ist und dann wiederum während der Ebbe abfließt, das sind die Nischenbereiche, wo man denkt, eben, dass das ursprüngliche Leben, das ganz primitive Leben entstanden sein könnte.
Dieses ganz primitive Leben, das sind Biomoleküle wie die Erbsubstanz DNA. DNA kann besonders gut entstehen, so eine Theorie, wenn sich im Wasser die Salzkonzentration laufend ändert. Und genau das ist in den Gezeitentümpeln an den Meeresküsten der Fall. Der bleiche Mond könnte also ein Lebensstifter sein. Aber ganz sicher, so Thomas Schildknecht, sei er ein Kulturstifter.
Für die kulturelle Entwicklung der Menschheit hat der Mond eine ganz wesentliche Rolle gespielt, bin ich überzeugt. Also denken Sie nur an Sonnenfinsternisse, denken Sie an Mondfinsternisse. Das müssen extrem einschneidende Ereignisse für Menschen gewesen sein, die das zum ersten Mal gesehen haben. Also ich denke, der Mond war für die kulturelle Entwicklung der Menschheit ganz wichtig.
Der Mond lässt die Menschen nicht in Ruhe, die Dichter nicht und auch nicht die Forscherinnen und Forscher. Die Mondforschung sorgt zwar längst nicht mehr für so viele Schlagzeilen wie noch in den 1960er und 70er Jahren, damals als die ersten Astronauten auf dem Mond landeten. Doch es gebe heute wieder ein neues Interesse am Mond, beobachtet Rainer Wieler von der ETH Zürich.
An den großen Konferenzen wird wieder viel, viel mehr eigentlich über den Mond gesprochen. Es ist wieder viel mehr ein Thema als vor 20 Jahren.
Vor 20 Jahren seien so manche Forscher frustriert gewesen. Und das hänge mit der rätselhaften Natur des Mondes zusammen.
Dass man etwas enttäuscht war, weil man den Mond nicht erklären konnte, die Entstehung des Mondes nicht wirklich erklären konnte, subito. Und es hat dann unter anderem diese Giant Impact, diese Rieseneinschlagshypothese, gebraucht, um den Mond wieder attraktiver zu machen für die Wissenschaft.
Diese Rieseneinschlagshypothese, die besagt eben, dass die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren mit Theia zusammenstieß und dass aus den Trümmern jener Kollision der Mond entstand. Diese Theorie ist heute breit akzeptiert. Doch, erzählt Rainer Wieler, sie hatte lange einen Haken.
Die hat lange Zeit vorhergesagt, dass der Mond zum größeren Teil, 70-80% des Materials, das heute im Mond ist, soll nicht von der Erde stammen, sondern vom einschlagenden Körper.
Der einschlagende Himmelskörper, Theia, müsste also im Mondgestein deutliche Spuren hinterlassen haben, genauso wie die Erde auch. Denn gemäß Theorie ist der Mond ja aus Trümmern dieser beiden Körper entstanden. Um nun zu erfahren, ob im Mond die erwartete Gesteinsmischung steckt, schauen sich Spezialisten wie Rainer Wieler im Labor Proben von Mondgestein an. Und sie achten dabei speziell auf die sogenannten Isotope. Isotope sind Varianten der bekannten chemischen Elemente. Sie geben Aufschluss über die Herkunft von Himmelskörpern. Und da, sagt Isotopenspezialist Rainer Wieler, liege eben der Haken. Denn
die Zusammensetzung des Mondes, wenn wir jetzt von den Isotopen sprechen, ist praktisch identisch wie die Erde.
Das geht nicht auf. Mond und Erde können nicht identisch sein, wo doch die Theorie sagt, dass auch Theia bei der Entstehung des Mondes mitgemischt hat. Dieser Widerspruch war ein Problem für die Forscher. Sie begannen daher, an der Theorie vom Rieseneinschlag zu schrauben. Vielleicht hatte sich der Crash auf der jungen Erde ja etwas anders abgespielt als angenommen. Am Computer simulierten Forscher und Forscherinnen unterschiedlichste Abläufe der einstigen Kollision. Auch Martin Jutzi erstellt bis heute solche Computersimulationen am Institut für Physik der Universität Bern.
Was wir hier machen, wir simulieren diesen Einschlag und dann können wir aufgrund von diesen Simulationen sagen, woher kommt das Material, woraus schlussendlich der Mond entsteht. Und wir können jetzt sagen, wir können die Einschlagsgeschwindigkeit variieren, wir können auch die Größe und den Einschlagswinkel des Einschlagskörpers ändern und dann nach der besten Kombination suchen, die dann die heutigen Eigenschaften des Mondes am besten erklärt.
Optimal erklären könne man die Eigenschaften des Mondes auch heute noch nicht. Doch mehrere Szenarien kommen für eine Erklärung zumindest in Frage.
Wir in der Schweiz schauen das Szenario an, dass der Winkel und Geschwindigkeit so ist, dass der Einschlagskörper nach der Kollision wegfliegt, dass ein großer Teil eben wieder wegfliegt und nicht in der Mondumlaufbahn endet. Und ein Szenario, das wir auch betrachten, ist, dass der Einschlagskörper auch zu einem Teil aus Eis besteht, das dann während des Einschlages verdampfen würde und deshalb eben dann auch der Mond hauptsächlich nicht aus diesem Material, sondern aus Erdmaterial entstehen würde.
Auch diese verbesserten Szenarien bedingen allerdings, dass der Mond zumindest zu einem kleinen Teil dem Einschlagskörper Theia ähneln müsste und nicht nur aus Erdmaterial bestehen kann. Möglicherweise gibt es nun aber endlich eine Erklärung. Kürzlich haben nämlich deutsche Forscher alte Mondproben der NASA neu analysiert und in einem Artikel, in einem Paper, in der Fachzeitschrift Science beschrieben. ETH-Forscher Rainer Wieler.
Dieses Paper sagt nun, ja, wir glauben, wir haben einen ganz kleinen Unterschied zwischen Mond und Erde jetzt gesehen.
Bei einem einzigen Isotop konnten die Forscher diesen Unterschied feststellen, immerhin. Doch sei dieser Unterschied winzig, betont Rainer Wieler. Er reiche noch nicht aus als Beleg für außerirdisches Gestein auf dem Mond. Die Forschung müsse nun weitere Belege finden. Überhaupt sei die Mondforschung gefordert, findet auch Martin Jutzi. Vieles liege heute noch im Dunkeln. Zum Beispiel:
Die Rückseite des Mondes, die kennen wir nicht sehr gut.
Nicht umsonst heißt diese Seite auf Englisch «the dark side of the moon», die dunkle, unbekannte Seite. Von der Erde sehen wir sie nie. Der Mond versteckt sie. Er dreht sich nämlich während seiner 27-tägigen Erdumrundung genau ein einziges Mal um sich selbst. Damit wendet er uns immer seine Vorderseite zu und nie seine Rückseite. Diese getaktete Drehung hängt unter anderem mit der gegenseitigen Anziehung von Mond und Erde zusammen. Und sie lässt sich auch bei anderen Monden beobachten, zum Beispiel bei Io von Jupiter. Doch bleiben wir beim Erdmond und seiner Rückseite.
Weil man die von der Erde aus nicht sieht, ist es auch schwieriger, die zu erforschen. Man kennt das nur von Satelliten. Die Apollo-Missionen, die sind alle auf der Vorderseite gelandet. Und zum Beispiel haben wir noch keine Proben von der Rückseite.
Martin Jutzi würde sich für solche Proben von der Rückseite brennend interessieren. Der Berner Astrophysiker hat nämlich eine eigene Theorie entwickelt und damit international für Aufsehen gesorgt. In der Fachzeitschrift Nature schlug er vor, ursprünglich habe die Erde sogar zwei Monde gehabt. Mit der Zeit sei dieses Zweimondsystem aber instabil geworden und der kleinere Mond sei auf den großen, heutigen Mond gestürzt.
Dieses Modell kann dann quasi auf natürliche Weise erklären, warum die Mondvor- und Rückseite heute so unterschiedlich aussehen.
Die Mondrückseite hat hohe Gebirge statt flache Krater und insgesamt hat die Rückseite eine dickere Kruste als die Vorderseite. Ebenso vermutet Martin Jutzi, weil der abgestürzte Zweitmond seine Masse dort verteilt hat. Ob der Berner Forscher aber bald erste Proben untersuchen kann von der Mondrückseite, das steht zurzeit in den Sternen. Der Mond wird zwar eifrig erforscht heute, so etwa haben die beiden Grail-Sonden der NASA jüngst eine Unmenge an neuen Daten zum Mond geliefert. Doch solche Sonden erkunden den Mond aus der Ferne. Auf dem Mond gelandet ist jüngst nur eine Nation, Rainer Wieler von der ETH Zürich.
Ich war gerade in China, die Chinesen, die möchten ja in wenigen Jahren schon auch ihre eigenen Mondproben zurückbringen.
Doch diese Mondproben dienen nicht primär wissenschaftlichen Zwecken.
Viele Leute, die schauen den Mond als mögliche Quelle von Ressourcen an. Es gibt eine Idee, dass der Mond ein Isotop vom Helium enthält, das auf der Erde sehr selten ist. Und die Chinesen hoffen, dass sie dieses Helium-3 für zukünftige Fusionsreaktoren brauchen könnten.
Die Energie der Zukunft produzieren mit Rohstoffen vom Mond. Das ist zwar heute technisch gesehen eine reine Vision. Und rechtlich gesehen darf niemand einen Besitzanspruch stellen auf den Mond. Dennoch haben auch der russische Präsident Putin und verschiedene Privatfirmen schon Pläne angekündigt, den Mond künftig als Rohstoffquelle zu nutzen. Rainer Wieler sagt dazu:
Ich bin nicht begeistert über diese Idee. Ich sehe den Mond eigentlich eher etwas wie die Antarktis an, also die soll man für die Wissenschaft gebrauchen, aber weniger oder überhaupt nicht für die Ausbeutung von Rohstoffen.
Fast scheint es, der Mond sei auch nicht begeistert über das neue Interesse an seinen Rohstoffen. Der Mond geht nämlich immer mehr auf Distanz zur Erde. Jedes Jahr entfernt er sich von ihr, etwa um die Länge eines kleinen Fingers. Der wahre Grund für diese Distanzierung steckt in der Physik, im Drehimpuls. Wir haben es gehört, der Mond verlangsamt die Drehbewegung der Erde. Daher muss er sich von der Erde wegbewegen. Es ist wieder wie beim Pirouettendrehen. Mit den Armen nah am Körper dreht es sich schnell. Um die Drehung zu verlangsamen, muss man die Arme ausbreiten. Der Mond, einst durch eine große Kollision entstanden, kommt der Erde nun also zunehmend abhanden. Astrophysiker Martin Jutzi.
Die Mondbahn wird immer größer, der Mond entfernt sich immer weiter. Und irgendeinmal wäre er dann außerhalb des Einflussbereiches der Erde, also wäre dann von anderen Körpern mehr angezogen als von der Erde.
Mit anderen Worten, der Mond wird irgendwann auch die Erdachse nicht mehr stabilisieren. Unser Klima wird wieder lebensfeindlicher. Allerdings dauert das noch sehr lange, sagt Martin Jutzi. Der Mensch sei dann längst ausgestorben.
Das werden wir nicht erleben, nein.
Bevor der Mond die Erde hinter sich lässt, in mehr als einer Milliarde Jahre, wird nämlich die Sonne sich bemerkbar machen. Sie wird dann so heiß sein, dass Leben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Genießen wir also das Leben noch etwas. Und natürlich den Mond, der uns so vertraut ist und doch so unnahbar.
Wie hart ist das Gefühl?
Wie der Mond entstand und was für dramatische Folgen das hatte und immer noch hat für den blauen Planeten. Das war Kontext mit Anita von Mont. Wir wiederholten eine Sendung aus diesem Sommer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.